SWR 2 Tandem.
Mark Turner berichtet regelmäßig von den Brennpunkten in Nordafrika, dem Irak und Afghanistan. Nach 3 Jahren war er wieder im März dieses Jahres und dann noch einmal im Juni im Norden Afghanistans unterwegs. Was er in dieser Region des Landes gesehen hat, in der Einheiten der Bundeswehr stationiert waren, stimmt ihn nicht froh. Hören Sie seinen Erfahrungsbericht, das Erbe der Deutschen.
Let me show you the thing, in which condition it is. Just they have thrown all these things in order to take bubble gum from it. I don't know. They like chewing gum, they thrown everything.
Kunduz, ehemaliges deutsches Feldlager. Ein schlaksiger Mann in weißem Schalwach-Chamis-Gewand läuft verzweifelt zwischen aufgerissenen Packungen herum. Er ringt die Hände, schüttelt den Kopf, wirft die Arme empor, deutet auf Schwarzbrote, Corned Beef, eingeschweißte Soßen. Die afghanischen Polizisten, klagt er, reißen alles auseinander, weil sie Kaugummi suchen. Und wenn sie es gefunden haben, werfen sie den Rest ganz einfach auf die Erde. Hamid Amiri ist der Pächter der Bundeswehrkantine in Mazar-i-Sharif. Was er ein paar Monate nach dem Abzug der Deutschen im Vorratslager hinter der Küche vorfindet, bietet ein Bild der Verwüstung. Alles ist ausgeweidet, zerstört. Abmontierte Armaturen, herunterhängende Kabel, nirgends funktioniert die Elektronik. 8 Monate nach dem Abzug der Bundeswehr deutet nichts auf so etwas wie eine geordnete Übergabe hin und noch weniger auf ein Polizeihauptquartier. Wo die Waren für die Küche angeliefert wurden, stehen noch immer Paletten mit Fertiggerichten, so als seien sie gerade erst angeliefert worden. Einige Packungen sind heruntergefallen, andere wurden offensichtlich heruntergenommen. Bei manchen Gerichten ist die Haltbarkeit noch nicht mal abgelaufen. Drumherum liegt halb verschimmeltes Essen über den Boden verstreut. Deutsches Schwarzbrot, Jägerschnitzel, Pizza Margarita. Steinhart und geruchsneutral. Höchstens noch zum Fußballspielen zu gebrauchen.
Everything has been ruined. Nothing is available in its own state, in its own condition as it was handed over to them.
Alles, klagt Amiri, haben sie kaputt gemacht. Nichts ist mehr so, wie es ihnen übergeben worden ist. Vieles ist von hier gestohlen und auf dem Schwarzmarkt verkauft worden. Seit Tagen versucht er, die verschwundenen Teile des Generators wieder aufzutreiben. Keine Spur. Die Übersichtspläne gibt es nicht mehr. Für sämtliche Türen fehlen die Schlüssel. Zurzeit ist man dabei, die Türen aufzubrechen und neue Schlösser einzusetzen, um wieder in den Besitz von Schlüsseln zu gelangen. Wenige Meter von hier entfernt hat im Oktober 2013 der damalige deutsche Außenminister Westerwelle seinem afghanischen Kollegen einen überdimensionalen Schlüssel übergeben. Zum, so hieß es damals, neuen regionalen Polizeihauptquartier. Wer durch das ehemalige Feldlager der Bundeswehr in Kunduz wandert, könnte denken, eine kleine Stadt sei Hals über Kopf von ihren Einwohnern verlassen worden. Überall sieht man noch deutsche Schilder. Feldjäger, Instandsetzung, Stab 1, Stab 2. In einem der Freizeitpavillons vor dem Kantinenbau stehen neben einer Dose Erdnüsse noch halbvolle Kaffeebecher. Vor dem Eingang zur ehemaligen Außenstelle des Auswärtigen Amtes ist ein Gitter heruntergelassen, das bereits zu rosten beginnt. Die Straße davor senkt sich ab, im Pflaster zeigen sich Risse. Nur eine Handvoll afghanischer Polizisten ist hier eingezogen. In der überdimensionierten Anlage muss man sie wie mit der Lupe suchen. Manchmal trifft man einige, die irgendwo zwischen den Gebäuden auf dem Boden hocken und sich auf einem Gaskocher ihr Kebab braten. Bereits ein Dutzend Kilometer hinter dem ehemals deutschen Feldlager beginnt das Einflussgebiet der Taliban. Sie überwachen die Straßen, sitzen in den Dörfern. Sie teilen sich die Macht mit den Kämpfern lokaler Dorfchefs, mit Distriktmachthabern, Mini-Diktatoren. Wechsel zwischen den Fronten sind gang und gäbe. Auf der Piste, auf der wir vom Feldlager aus in Richtung Kalaisal fahren, tauchen plötzlich 2 Motorräder neben unserem Auto auf. Darauf sitzen Männer mit umwickelten Köpfen. Die Augen sind nur durch Schlitze zu erkennen. Sie haben Kalaschnikows, die unverwüstlichen russischen Sturmgewehre über dem Rücken hängen. Auf einem der Gefährte klammert sich noch jemand mit einem schweren Maschinengewehr auf dem Rücksitz fest. Akhtar, mein Fahrer und Helfer, wirft mir einen Blick zu, der etwa besagt: Denkst du auch, was ich denke? Dann zückt er sein Handy und beginnt zu telefonieren. Schon nach den ersten Worten dreht er sich um und sagt zu mir: Die auf den Motorrädern seien Leute von Nabi Gucci, einem bekannten Provinzfürsten. Er lasse uns grüßen und lade uns ein. Er stehe nicht weit von hier am Kalaisal-Fluss, wo er soeben einen Checkpoint aufgebaut habe. Herzlich willkommen. Tatsächlich winkt uns an der Brücke über den Kalaisal-Fluss ein untersetzter Turbanträger in einem schillernden Gewand zu sich heran. Er ist umgeben von Bärtigen in traditionellen Gewändern. Sie tragen Bazookas, die amerikanische Panzerfaust, und Kalaschnikows. Außerdem haben sie schwere Maschinengewehre in Stellung gebracht. Der Befehlshaber ist ein End-50er. Sein ausgemerkeltes Gesicht trägt usbekisch-asiatische Züge. Er habe schon gegen die Sowjets gekämpft, erzählt er uns. Und im anschließenden afghanischen Bürgerkrieg der 1990er Jahre war er nacheinander mit so gut wie allen Gruppierungen verbündet. Zurzeit versteht er seine Truppe als Ordnungsmacht auf Seiten der Regierung. Das heißt, er hofft, dass die Regierung ihn irgendwann dafür bezahlen wird. Vorletztes Jahr hat er es geschafft, in ein US-finanziertes Milizenprogramm aufgenommen zu werden. Er und seine Leute durften sich plötzlich Hilfspolizei nennen. Aus dieser Zeit stammt noch der grüne Pickup mit dem Blaulicht. Inzwischen ist der Vertrag abgelaufen, doch Nabi Gucci macht weiter wie zuvor. Und wer bezahlt ihn jetzt? Die Menschen dieser Gegend, sagt er. Sie wollen Sicherheit, also spenden sie für ihn und seine Leute. Ob ich mal mit auf Patrouille will, fragt Nabi mich. Ja, warum nicht? Der Kommandant weist einen seiner Leute an, mich hinter sich aufs Motorrad zu nehmen. Andere Krafträder knattern heran, besetzt mit Turbanträgern, die Kalaschnikows umgeschnallt haben. Der Bazookaschütze balanciert seine gewaltige Waffe auf der Schulter und steuert mit der freien Hand. Es geht los. Wir brausen über staubige Pisten, vorbei an Palmenhainen, Feldern und Bewässerungskanälen, scheuchen Hühner von Dorfstraßen auf. Unbegrenzte Freiheit. Das Leben ist leicht. Überall kann man anklopfen und sich nehmen, was man braucht. Überall kann man einen Kontrollpunkt aufbauen, Menschen anhalten, ihre Habseligkeiten untersuchen, Straf- oder Bußgelder einstreichen. So ähnlich muss es im 30-jährigen Krieg gewesen sein. Wer geschickt ist, kann sein Glück machen. Ein Hoch auf Nabi Gucci. Der wartet nach dem Ausflug lächelnd in seinem weitläufigen Hauptquartier. In einem der Lehmhäuser hat er bereits ein opulentes Mahl bereiten lassen. Am selben Abend kommen einige derjenigen, die Nabi Gucci freiwillige Spender genannt hat, in mein Hotel in Kunduz. Sie stammen aus Khanabad, einer Kleinstadt unweit von Kunduz. Irgendjemand hat ihnen erzählt, dass sich hier ein deutscher Journalist aufhält und sie wollen mir ihre Lage schildern. Sie laden mich ein, am nächsten Tag nach Khanabad zu kommen. Jumadin, ein etwa 60-jähriger Mann mit Turban und ausgemergeltem, wettergegerbtem Gesicht, wohnt in einem jener Gehöfte, die typisch für diese Gegend sind. Eine Lehmmauer, ein schmiedeeisernes Tor, ein Innenhof mit Brunnen. Drumherum ein einstöckiges Gästehaus und ein Privathaus. Vor einigen Monaten, erzählt er, sei die Miliz von Kommandant Said Hossein gekommen und habe seinen Sohn Bismillah aufgefordert, einer ihrer Kämpfer zu werden. Als der sich weigerte, erschossen sie Bismillah unten am Fluss. Er hat 5 Kinder zurückgelassen, für die jetzt der Großvater sorgt. Das jüngste Mädchen ist knapp 1 Jahr alt. Anzeige, Polizei, Recht? Allein die Frage kommt Jumadin vor wie aus einer anderen Welt. Die Milizen sind der Staat. Niemand kann etwas gegen sie unternehmen. Wer schlecht über sie spricht, den bringen sie um. Die einzige Macht, die Hilfe gegen sie anbietet, sind die Taliban. Jumadins Söhne, die in den Raum gekommen sind, nicken. Die Taliban sind hart, ihre Strafen drakonisch, sagt einer von ihnen. Aber sie plündern und sie morden nicht wahllos. Bei ihnen weiß man wenigstens, woran man ist. Wir verlassen Kunduz in Richtung Mazar-i-Sharif, fahren auf derselben Straße, auf der vor ein paar Monaten der Konvoi der abziehenden Bundeswehr in die umgekehrte Richtung gefahren ist. In Mazar unterhält Deutschland noch bis Ende 2014 sein größtes Lager, Camp Marmal. Unterwegs kommen wir durchs quirlige Pol-i-Chomri. Die Überlandstraße ist auch die Hauptstraße des Ortes und führt durch das Zentrum. Ein paar Polizisten halten uns an. Endlich mal reguläre, in Uniform. Sie kontrollieren meinen Pass, lassen sich den Kofferraum öffnen. Der ranghöchste Beamte klopft auf einmal an die Scheibe und hält in einer Pose der Entrüstung meine Schutzweste hoch. »Was ist das? Sie transportieren militärisches Gefahrengut? Das muss beschlagnahmt werden.« Umso mehr, als die reguläre Polizei selber eine solche Weste brauchen kann. Damit zieht er sich meine Schutzweste über den Kopf und drückt die Klettverschlüsse zu. Im Klarsichtfenster über der Brust prangt noch die Aufschrift »Presse«, was ihn nicht zu stören scheint. Mein Helfer und Fahrer Akhtar legt mir die Hand auf den Arm und beginnt wieder mal zu telefonieren. Immerhin war er selber mal Polizeioffizier und verfügt über viele Kontakte. Nach einigen Minuten reichte das Telefon wortlos dem Beamten. Aus dem Hörer ist heftiges Schimpfen zu vernehmen. Der Polizist zieht die Schutzweste wieder aus, lächelt entschuldigend und gibt sie mir zurück, als wolle er sagen, nicht böse sein, war nur ein Versuch. Das einzige Hotel in Pol-i-Chomri wird von Kebab-Bratereien gesäumt und Ständen von Händlern. Im ersten Stock liegt ein Restaurant. Bärtige Turbanmänner hocken im Schneidersitz vor Matten mit Gemüsetellern und Hähnchenfleisch. Dort befindet sich auch der Korridor, an den die Gästezimmer grenzen. Akhtar besorgt mir den Schlüssel. Auf keinen Fall das Zimmer verlassen, schärft er mir ein. Dein Abendessen ist bestellt. Der Kellner klopft genau in 10 Minuten. Du öffnest ihm und schließt gleich wieder zu. Morgen um 5 fahren wir weiter. Das Zimmer ist mit 2 Betten ausgestattet, mit Teppichen und Matten als Mobiliar. Das einzige Fenster geht von der Nasszelle ab und öffnet sich zum Markt. In Mazar-i-Sharif ist auf den ersten Blick alles ganz anders. Die Stadt ist Boomtown. In der Vorstadt gibt es keine windschiefen Lehmhäuschen, drumherum keine ausgedörrten Felder, keine Bewässerungskanäle, hinter denen Esel Pflüge ziehen. Stattdessen rege Bautätigkeit. Längs der Hauptstraße wachsen überall die Skelette entstehender Wohn- oder Geschäftskomplexe empor. Schnurgerade Magistralen führen zu Kreisverkehren, in deren Mitte stilisierte Bilder des Gouverneurs prangen. Mohammed Atta Nur. Auch er ein Warlord. Aber einer, der die Kampfmontur mit eleganten Maßanzügen und den einst zotteligen Vollbart mit einem gepflegten Dreitagebart getauscht hat. 2001 kürten ihn die Amerikaner zu einem ihrer Hauptverbündeten. Zusammen mit den US Special Forces und den Truppen des Usbeken-Generals Dostum vertrieben die Milizen Attas die Taliban aus dem afghanischen Norden. Anschließend kämpfte Atta weiter, nun aber gegen seinen Mitstreiter Dostum. 2004 warf er dessen letzte Kämpfer aus Mazar-i-Sharif heraus. Seitdem betrachtet er sich hier als unumschränkter Herrscher. Dass Präsident Karzai ihn dann auch noch zum Gouverneur ernannte, gibt seinem Selbstverständnis lediglich einen staatsrechtlichen Rahmen. Oder anders formuliert, wäre er eines Tages nicht mehr Gouverneur, er täte trotzdem dasselbe. Etwas anderes ist in seiner Lebensplanung nicht vorgesehen. An der Hauptstraße, der Masood Road, machen überall Werbeschilder auf die Aktivitäten von Banken, Baufirmen oder Import-Export-Unternehmen aufmerksam. Zeichen einer florierenden Wirtschaft, eines freien Unternehmertums, könnte man denken. Tatsächlich laufen die Fäden all dieser unterschiedlichen Unternehmen wieder bei ein und demselben Mann zusammen. Dieser Mann war immer mächtig. Doch dank der internationalen Hilfe ist er auch noch zum Multimillionär geworden. Darüber zu sprechen ist gefährlich. Denn Attas Herrschaft über Mazar-i-Sharif ist nach dem Muster der postsowjetischen zentralasiatischen Republiken gestrickt. Die ganze Provinz ist ein Selbstbedienungsladen für seine Familie. Die Stimmung in Mazar-i-Sharif erinnert an die in klassischen Überwachungsstaaten. Das einzig unverfängliche Gesprächsthema ist das Wetter. Als ich dem Empfangschef an der Rezeption die Frage stelle, wem das Hotel gehört, erstarren seine Gesichtszüge. Dann runzelt er die Stirn. »Von welcher Organisation sind Sie?«, fragt er zurück. Dann vertieft er sich in Schreibarbeiten. Die Antwort finde ich leicht selbst heraus. Wie alles in der Stadt gehören die meisten Hotels dem Gouverneur, wem sonst. Meines ist da nicht ausgeschlossen. Bereits die Frage danach wird allerdings als unzulässige Einmischung in dessen Privatangelegenheiten interpretiert. Dennoch finden sich in stillen Nebenstraßen oder Hinterhöfen gelegentlich auch Dissidenten, Blogger, NGOler, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ein Mitarbeiter einer afghanischen Nichtregierungsorganisation beschreibt die Lage so:
All the construction companies or all the contractors that are contracting to the international assisting institutions belongs to Attah in the north.
Alle Baufirmen in der Provinz Balch, die mit den internationalen Gebern zusammenarbeiten, gehören auf die eine oder andere Weise dem dortigen Gouverneur, Mohammed Atta Nur, erklärt er mir. Das ganze Geld, das die internationale Gemeinschaft für den Wiederaufbau investiert, würde in Attas Tasche landen. Er habe das Monopol schlechthin. Es wäre sehr schwierig für eine Firma, die nicht zum Kreis von Gouverneur Atta gehört, einen Vertrag im Norden zu bekommen. Vor ein paar Monaten habe ein Freund meines Gesprächspartners, der bereits einen Vertrag mit internationalen Gebern hatte, erzählt, dass er von Attas Leuten mit dem Tod bedroht wurde. Verlass sofort den Norden und hör auf, dich um internationale Aufträge zu bewerben, hätten sie ihm gesagt. Eine mit deutschen Geldern finanzierte Verbindungsstraße, erzählt der NGOler, wurde kürzlich eingeweiht. Gebaut worden sei sie von der Firma eines engen Atta-Vertrauten. Der Gouverneur beherrsche das Strohmann-Prinzip aus dem FF. Auch Firmen, die ihm nicht gehörten, gehörten eigentlich ihm. Zurzeit bezahle die deutsche GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die Errichtung eines lokalen Gesundheitszentrums. Das Grundstück, auf dem es gebaut werde, habe sich der Gouverneur mit fragwürdigen Mitteln angeeignet und anschließend dem Projekt gestiftet. Und die Baufirma? Fragen Sie doch die Deutschen, fordert mich der NGOler auf. Der örtliche Leiter der GIZ ist ein freundlicher, aber etwas scheuer Herr Anfang 50. Kommunikation mit der Presse, sagt er, sei er nicht gewohnt. Dennoch könnten wir uns gerne mal die Baustelle ansehen. Er fährt mit mir zum neuen Gesundheitszentrum. Tatsächlich befindet sich die Anlage als eine Art Enklave in der Khalid ibn al-Walid Trabantenstadt, die Gouverneur Atta gehört. Unterwegs weist mich der GIZ-Mann in die Grundsätze der deutsch-afghanischen Zusammenarbeit ein. Afghan Face, Afghan Ownership. Afghanische Anmutung, afghanischer Besitz. So viel wie möglich soll durch lokale Firmen übernommen werden. Wir steigen aus, gehen an den Bauarbeitern vorbei, die gerade Mauern hochziehen. Und um welche Firma handelt es sich? Um eine lokale afghanische, antwortet der GIZ-Mann. Der Name der Firma? Den, sagt der GIZ-Chef, kenne er nicht. Dann könnte man vielleicht einen der Ingenieure hier fragen. Der GIZ-Mann schüttelt den Kopf. Nein, das sei leider nicht möglich. Alle Informationen zu dem Projekt müssten über ihn laufen. Er kenne den Namen der Firma nicht. Deshalb könne er da leider im Moment nicht weiterhelfen. Und so gehen wir stoisch lächelnd vorbei an Bauarbeitern und Ingenieuren, mit denen ich nicht sprechen kann und mit denen der GIZ-Mann nicht sprechen will. Der Diplomat im deutschen Generalkonsulat von Mazar-i-Sharif reagiert weniger gelassen. Nach welchen Kriterien die Aufträge vergeben werden? Wenn Sie glauben, Deutschland finanziere hier durch seine Hilfsprojekte den Gouverneur, dann sind Sie auf dem Holzweg, stellt er schon zu Beginn unseres Gesprächs klar. Es gibt hier eine florierende Wirtschaft und alle bekommen etwas ab. Alle Ausschreibungen laufen genauso wie in Deutschland. Die kompetenteste und günstigste Firma bekommt immer den Zuschlag. Alles laufe völlig transparent. Das Park Palace in Kabul ist ein Gästehaus mit 4-Sterne-Standard. Die Anlage verströmt den Charme einer belagerten Festung. Hinter einem schweren Stahltor öffnet sich eine mannshohe Pforte. Private Wachen mit Kalaschnikows, Schutzwesten und Helmen, die wie Soldaten aussehen, machen die erste Sicherheitskontrolle. Durchwühlen mein Gepäck. Metalldetektoren gibt es nicht. Einige Innen- und Seitentaschen übersieht der Posten. Dann klopft er meinen Rücken und die Beine ab. Okay, weiter. Zweiter Sicherheitsbereich. Hesko-Welle vor dem eigentlichen Eingang. Die nächste Wache öffnet einen Durchgang. Ich stehe jetzt in einem begrünten Hof mit Rosenbeeten, eingerahmt von zweistöckigen Gebäuden. Die Zimmer im Parterre haben große Fenster, vom Boden bis zur Decke. Im ersten Stock die gleiche Bauart, nur hinter einer Galerie. Die MG-Stellung auf dem Flachdach ist im Zimmerpreis mit inbegriffen. Ich frage mich, ob es gegen einen Aufpreis auch Flugabwehr gibt. Die MG-Schützen schlendern zwischen den Rosen hin und her, wirken mit ihren Springerstiefeln und ihren Tarnfleckmonturen martialisch. Die Rezeption befindet sich in einem Extra-Pavillon. Ja, Einzelzimmer gibt es jede Menge. Sie sind erstaunlich günstig. $60 inklusive Frühstück. Ich entscheide mich für eines der Zimmer im Parterre, mit Blick auf die Rosenbeete. Genauer, mit eingeschränktem Blick. Offenbar hat es eine Terrorwarnung gegeben, denn am Nachmittag beginnen die Wächter vor den Fenstern der Gästezimmer, Sandsäcke aufzuschichten. Kabul vom Hügel aus betrachtet. Beigefarben, eingebettet in ein Gebirge, von dem sich Ausläufer bis in die Stadt hinein erstrecken. Ein paar schnurgerade Magistralen fallen auf. Kuppeln, Minarette, Antennen. Man ahnt die Altstadt hinter dem Kabulfluss, den Vogelmarkt, all die Bereiche, die westliche Ausländer schon lange nicht mehr zu betreten wagen. Es ist ein anderer Blickwinkel. Man denkt nicht mehr an Politik, sondern an Menschen, die über Berge fahren, um hierher ins geschäftige Tal zu gelangen. Man denkt an Handel und Wandel, die Jahreszeiten, den Schnee des Winters, die Bruthitze des Sommers. Auf dem Hochplateau, auf das wir hinaufgefahren sind, gehen ein paar Wochenendausflügler ihren Beschäftigungen nach. Männer reiten Pferde, Jugendliche sausen mit Motorrädern herum, Kinder lassen Drachen steigen. Eigentlich wollten wir die gemeinsame Arbeitszeit hier ausklingen lassen. Achtar, mein Helfer und Fahrer, würde sich gern entspannen, mitmachen, vielleicht ein Pferd besteigen, einem Jungen das Wickelgarn des Drachens aus der Hand nehmen. In seinen verwitterten Gesichtszügen zuckt es. Ein halbes Lächeln deutet sich an. Er starrt aber schon bald wieder in seiner gewohnten Melancholie. Gerade hier holt den End-50er seine Vergangenheit ein. Der Bürgerkrieg der 1990er Jahre. Damals war er Polizist. Er zeigt nach unten, um zu beschreiben, auf welchem Hügel er mit seiner Einheit damals stationiert war. Auf den anderen Hügeln ringsum standen 1993 die Verbände der unterschiedlichen Mudschahedin-Fraktionen, auch diejenigen des Tadschikenführers Abdullah Abdullah, des einen Präsidentschaftskandidaten von 2014. Und auch die Milizen des Usbeken-Generals Rashid Dostum waren dabei, der unter Abdullahs Rivalen Ashraf Rani gern Vizepräsident werden möchte. Damals standen die beiden noch auf derselben Seite gegen die Mudschahedin aus der Volksgruppe der Paschtunen. Panzer und Artillerie schossen rücksichtslos ins Tal hinein. Es gab unzählige zivile Tote. Abdullahs und Dostums Einheiten verübten hier ebenso viele Grausamkeiten wie diejenigen ihrer Gegner. Die Wachen vor dem Guesthaus kennen mich bereits. Die Durchsuchung gestaltet sich immer flüchtiger. Statt Abtasten ein symbolischer Schulterklopfer. Ist schon okay, geh weiter. Am nächsten Morgen die Nachricht: Nicht weit von hier sind Attentäter in ein Hotel eingedrungen und haben mehrere Gäste getötet. Unter ihnen einen indischen AFP-Journalisten. Das Hotel gehört zu den Hochsicherheitsbereichen Kabuls. Aber die Eindringlinge hatten Pistolen in ihren Strümpfen versteckt. Auch der kleine Sohn des AFP-Journalisten gehört zu den Opfern der Schießerei. Aber Pistolen in Strümpfen, darauf muss man ja erst einmal kommen.
Das Erbe der Deutschen, wieder in Afghanistan, ein Erfahrungsbericht von Mark Turner.